für ein Vorrecht, dass wir Gott immer mehr kennenlernen dürfen, dass wir uns stärken lassen dürfen und bergen dürfen bei ihm und immer wieder auftanken können und ermutigen können. Es ist so wunderbar. So wunderbar. Ich selber habe diese Zeit, die jetzt schon fast wieder vorbei ist, hier seit Mittwoch, so sehr genossen. Das ist für mich so eine Labsal. Das war so eine Erfrischung und so ein Urlaub. Auch wenn es zwischendurch mal sehr heftig wurde und ziemlicher Kampf da war, aber unterm Strich bleibt nicht Erschöpfung, sondern ich bin erfrischt und ich bin ermutigt und bin so begeistert für das, was Gott euch hier gegeben hat. Ich danke euch auch von ganzem Herzen für alle Unterstützung im Gebet und auch mit den Finanzen und bleibt bitte dran, betet. Unser Buch ist in den letzten Zügen, das klingt falsch. Es wird zusammengestellt, es wird vorbereitet zum Druck und ich glaube, es kommt zur richtigen Zeit. Der Hunger im Land, nach was Gemeinde ist, wird größer. Viele steigen aus, weil sie frustriert sind, aber sie sagen, wenn ich etwas sehen würde, was funktioniert, ich würde wieder einsteigen. Das wächst im Land. Der Verdruss an menschengemachte Formen und Traditionen und Religion und das Abgestoßensein davon nimmt immer mehr zu. Das ist wunderbar, dass Gott Hunger gibt nach seinem Wort und Menschen Fragen stellen, die früher nicht gefragt. Wir haben jetzt bald 40 Jahre charismatische Gemeinde. Jetzt fangen wir an zu fragen, ja, was ist eigentlich Gemeinde? Ein bisschen spät, aber nicht zu spät. Halleluja. So, haltet das fest. Schätzt das. Mindestens einmal im Jahr geh raus und schau dir irgendwo an, das Desaster und das Chaos im Land und komm wieder und sag, Dank sei Gott für das, was wir haben. Dank sei Gott, dass Gnade da ist. Und die soll weitergehen. Und bewahrt das. Steht zusammen, erlaubt nicht, dass die Herzen durch Misstrauen, Neid oder Ärger oder irgendwelchen Anstoß auseinanderdividiert werden. Der Feind wird dazwischen kommen. Erlaubt es nicht. Lasst die Herzen zusammen sein. Bewahrt eure Herzen. Und übernimm Verantwortung für die Herzen deiner Geschwister um dich herum. Wenn du anfängst, da fängt einer an. Wenn du es wahrnimmst, da fängt einer an, komisch zu reden. Und auf einmal ist es nicht mehr seine Gemeinde, sondern die da. Und was die da wieder sich ausgedacht haben und so weiter. Lass das nicht laufen. Geh dazwischen und sag, Bruder, Schwester, wo ist dein Herz? Komm zurück. Wir dürfen hier nicht einen Spalt breit die Tür aufmachen für den Feind. Der Feind würde es lieben, das alles auseinanderzunehmen. Das kannst du mir glauben. Er würde es lieben, das zu stoppen und zu sprengen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt ihm keinen Raum. Das ist, was er verdient. Gebt ihm, was er verdient. Null Raum. Null Chance. Halleluja. Halleluja. Lass uns zu Matthäus 21 gehen und in dem letzten Teil dieser Serie, ich spreche immer noch über Vorbereitung auf die Endzeit. Ich möchte etwas mit euch im Wort anschauen, was die, die zu dieser Gemeinde hören, kennen, was ihr erlebt, was wir auch gerade praktiziert haben. Aber wir können noch mehr darin gestärkt werden und ermutigt werden und noch mehr sehen, hey, was wir tun, ist nicht verrückt. Ist nicht irgendwie komisch, es ist genau das Zentrum des Willens Gottes. Und wir müssen auch immer daran denken, Gott macht euch Raum und Gott gibt euch eine Stimme im Land und diese Stimme wird lauter. So das, was hier gesagt wird, ist nicht nur für hier, nicht nur für die Gäste, die jetzt hier sind. Es geht ins Land und die Stimme und die Intensität oder die geistliche Lautstärke wird zunehmen. Sie ist am Zunehmen und sie wird weiter zunehmen. Und Gott wird euch eine Stimme geben für die Nation. Und das legt eine große Verantwortung auf euch. Eine große Verantwortung. Nicht so, ja toll, wir sind eine Gemeinde für die Nation. Nein, Herr, hilf uns, damit umzugehen. Hilf uns, nicht stolz zu werden. Hilf uns, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Hilf uns, da wirklich das zu tun, was wir zu tun haben. So habt ihr Matthäus 21 gefunden. Noch gar nicht gesucht, was? Finden wird nur, wer sucht. Und ich lese hier eine Passage, Matthäus 21, ab Vers 12. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel kauften, verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Tische und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Jesus reinigt den Tempel und dann kommt die Power und er heilt. Das ist die Ordnung Gottes, das ist die Reihenfolge. Und Gott wartet begierig darauf, dass der Tag kommen kann, wo er in einer noch nie dagewesenen Macht einfach sich zeigen kann, als der Heiler, als der Dämonenerschrecker, als der mächtige Befreier. Er sehnt sich danach, das ist sein Herz, Gutes zu tun. Und er wird durch unseren Zustand so sehr eingeengt. Und wir gehen mit ihm und wir erlauben ihm ein Werk der Reinigung. Aber mein Punkt heute ist hier in Vers 13, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ein Bethaus. Lass uns einmal zu Jesaja 56 gehen und da schauen wir uns an die Passage, aus der Jesus zitiert. Er sagt ja, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Und in Jesaja 56 finden wir diese Passage, aus der Jesus dort zitiert. Und ich will heute Morgen sprechen über die Wiederherstellung der Gemeinde zu ihrer Identität und zu ihrem Dienst, zu ihrer Funktion als Haus des Gebetes für die Nationen. Manche Gemeinden haben ab und zu mal oder sogar regelmäßig Gebetsabende, die nicht sehr gut besucht sind normalerweise. Und dann haben sie also neben ihrem normalen Programm haben sie auch noch Gebetsabende. Aber wir brauchen eine neue Identität, wir brauchen eine Sicht. Wenn wir zusammenkommen, wir sind Priester und wir haben eine Aufgabe. Und wir machen Raum für Gott durch unser Gebet. Und das ist, was wir ständig tun, ob wir in der kleinen Gruppe zusammen sind, in den Häusern oder ob wir hier zusammen sind. Gott kann jederzeit, der Heilige Geist darf kommen, das haben wir gestern auch wieder erlebt. Und er darf den Sonntagmorgen zu einer Kriegsversammlung machen. Er darf das, weil das gehört alles ihm, das ist alles unter seiner Regie. Und wir sagen nicht, hey, jetzt haben wir keinen Gebetsabend. Komm später, Heiliger Geist, jetzt haben wir unseren normalen Gottesdienst. Was ist normal? Normal ist, was im Einklang mit Gott ist, das ist normal. Alles andere ist nicht normal. Wir wollen endlich normal werden. Das ist unsere Sehnsucht. So Jesaja 56. Denn so spricht der Herr, Vers 4, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund. Das sind die, die außerhalb von Israel sind, aber die dazugerufen werden. Denen gebe ich in meinem Haus, in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Bund werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm zu dienen, das sind wir. Wir sind die aus der Fremde. Wir waren nicht aus dem ursprünglichen Haus Gottes. Wir kommen nicht von Israel, aber wir sind die aus der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen. Und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die meinen Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Ein Bethaus für die Nationen, für alle Völker. Das ist die Aufgabe und das ist die Identität der Gemeinde. Und Effektivität kommt dann oder steigert sich dann, das weiß man aus der Wirtschaft, wenn eine Gemeinschaft von Menschen, eine Firma, jeder Einzelne begreift, wer wir sind, wofür wir da sind, was unser Produkt ist, was unser Auftrag ist. Je klarer das Bewusstsein ist, bis hin zum Pförtner, bis zum Letzten, wer wir sind, was wir machen, wofür es uns überhaupt gibt, wofür wir stehen, umso effektiver wird diese Gemeinschaft arbeiten. Und das ist genauso auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist deswegen so wirkungslos an vielen Stellen, weil sie gar nicht weiß, wer sie ist und was sie zu tun hat. Und Gott stellt die Gemeinde wieder her. Und er sagt nicht, macht eure normalen Programme und ab und zu macht auch Gebetsversammlung. Ihr seid Gebetsversammlung. Gemeinde ist ein Bethaus. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist ein Bethaus. Ja, Gemeinde ist auch noch vieles andere. Aber es ist auch ein Bethaus. Das ist unsere Aufgabe. Gott handelt in der Welt. Gott handelt auf diesem Planeten durch Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wir beten. Wir beten den Willen Gottes. Wir bitten Gott zu tun, was er schon beschlossen hat zu tun. Das ist Gebet. Gott hat Pläne, Gott hat Dinge sich vorgenommen, Gott hat Absichten und er wartet darauf, dass sein Volk den Platz einnimmt und sagt, Wille Gottes geschehe, wir machen die Tür auf für Gott. Wir müssen nicht Gott überreden, etwas zu tun, worauf er noch nicht gekommen ist, sondern wir machen nur die Tür auf, treten zur Seite und sagen, komm herein wie ein Strom und tu du dein Werk. Das ist unsere Aufgabe, in Partnerschaft mit dem König zu sein. Und wir haben ein großes Vorrecht. Hier heißt es, es wird gesagt, die kriegen einen Namen besser als Söhne und Töchter. Ich meine, wenn da irgendwie ein reicher, wohlhabender Mann ist, dann ist Sohn und Tochter von dem zu sein, das ist was. Das ist gewaltig. Wenn der alles hat und alles kann und mächtig ist und du bist Sohn und Tochter von einem solchen mächtigen Person, das ist ja fantastisch. Und Gott sagt, ihr kriegt einen Namen besser als Söhne und Töchter. Was kann besser sein als Söhne und Töchter eines mächtigen und wohlhabenden? Ehefrau. Ehefrau ist noch besser als Söhne und Töchter. Noch näher dran am Herzen. Noch mehr in Partnerschaft. Noch mehr Teilhaber. Noch näher in Verbindung. Wir sind die Braut eines mächtigen Königs. Und er hört auf uns. Und er sagt, bittet mich. Und ich gebe euch Nationen. Wir haben einen Namen besser als Söhne und Töchter. Am Herzen Gottes. Und sind in Partnerschaft mit ihm. Das ist fantastisch. Halleluja. Und Gott hat versprochen, auf uns zu hören. Er ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Halleluja. So, die Gemeinde hat die Berufung, hat den Auftrag, hat die Identität, Bethaus zu sein für die Völker. Lass uns zu einer zweiten Schriftstelle gehen, in der gleiche Gedanke noch einmal genannt wird und dann finden wir noch weitere Dinge, die dazukommen. Apostelgeschichte 15. Ich lese hier ab Vers 14, das war diese Versammlung der Apostel dort mit den Ältesten. Simon hat erzählt, Vers 14, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Sieht die Parallele, auch aus der Fremde, nicht ursprünglich von Israel, aber wird dazu genommen und wofür? Für den Namen. Oben wird gesagt, die seinen Namen lieben, die seinen Namen lieben. Und es wird auch erklärt, muss noch zurückspringen, das habe ich eben übersehen, aber es ist mir wichtig, das zu erwähnen. Es wird auch erklärt, was es heißt, Gott zu lieben. Das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, weil wir in einer Zeit leben, wo Definitionen umgeprägt werden, wo man heute etwas versteht unter Gott lieben oder Gott glauben, was man früher nicht verstanden hat und was vor allen Dingen Gott nicht verstanden hat. Gott, seinen Namen zu lieben, drückt sich darin aus, dass ich wähle, woran er gefallen hat. Ich meine, denk im Natürlichen, ja. Du möchtest einen lieben Freund einladen zum Mittag, ja. Du wirst vermutlich fragen, was isst du gerne? Oder damit ich nichts falsch mache, fragt ihr Hausrat an, also was würdest du auf keinen Fall essen? Was ist für dich der totale Horror? Und dann kriegst du dann, je nachdem, eine Liste oder ein, zwei schreckliche Gerichte. Und du wirst nicht eins von diesen, die auf der No-No-Liste sind, kochen. Weil das ist jemand, den liebst du, den schätzt du und du willst Wertschätzung ausdrücken. Du sagst, ich sei willkommen in meinem Haus, hier ist das Essen, was du nie essen möchtest. Das macht man nicht. Man wählt, was ihm gefällt, weil man ihm gefallen möchte, weil man ihn zum Freund haben möchte, weil man nah sein will. Gott zu lieben heißt zu wählen, was ihm gefällt. Wir müssen fragen, was ist der Wille Gottes? Ich muss erfüllt sein vom Willen Gottes. Ich muss verstehen, was der Wille Gottes ist. Und dann lasse ich die Dinge beiseite, egal wie sehr ich sie liebe. Weil es geht nicht mehr darum, ob sie mir gefallen, es geht darum, ob sie ihm gefallen. Und das ist das Grundproblem. Dass so viele einfach von dem ausgehen, was ihnen gefällt. Und sie erwarten von der Gemeinde, was ihnen gefällt. Und sie suchen eine Wohlfühlgemeinde. Und sie suchen eine Gemeinde, wo es so ist, wie sie es gerne haben wollen. Es geht nicht um deinen Geschmack, es geht nicht um meinen Geschmack. Es ist sein Haus, wie möchtest du es haben? Wie gefällt es dir? Was muss hier passieren, damit er sich wohlfühlt? Das ist die einzige Frage. Was muss passieren, dass er sich wohlfühlt? Da sollen wir dann unser Leben lang mit Dingen leben, die wir nicht hassen, nur weil er sie mag. Dinge, die uns schwerfallen, die schwierig sind, die überhaupt nicht unser Geschmack sind, nur weil er sie haben will. Nein, es geht weiter. Wir sagen, Herr, wir wählen, was du liebst und hier ist unser Herz, ändere unser Geschmack, damit wir auch lieben, was du liebst und hassen, was du hast. Ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte mit Rosa erzählt, oder? Habe ich euch erzählt? Als ich verlobt war, ich stellte fest, meine Frau liebt Rosa. Und Rosa war für mich die Horrorfarbe. Also das kommt von meinem Hintergrund mit den Hippies und diesem ganzen Kram und so, ja. Und da war ich noch nicht so ganz geheilt. Und Rosa stand für mich für Plastik, für oberflächlich, für total hohl und unecht. Das repräsentierte für mich Rosa, was ja völliger Quatsch ist, ja. Aber das war so. Und dann komme ich in die Wohnung und da ist so viel Rosa. Und ich soll diese Frau heiraten und ich will diese Frau heiraten, will den Rest meines Lebens in ihr verbringen. Ich habe gesagt, Herr, ändere meinen Geschmack. Und ich liebe Rosa, ich kann das wirklich sagen, ich liebe Rosa, schon seit Jahrzehnten. Ist für mich keine Überwindung, ich muss nicht schlucken, okay. Nein, ich liebe Rosa. Gott sagt, wenn du wählst, woran ich gefallen habe, danach werde ich auch deinen Geschmack ändern. Aber erst wählst du, triff eine Wahl. Geh nicht von deinen Gefühlen aus, ich kann das nicht wählen, weil das passt nicht zu mir, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Dein Geschmack und mein Geschmack ist nicht der Maßstab, sondern was will er, was gefällt ihm? Das ist der Ausdruck und der Beweis, dass wir Gott lieben wollen. Wir wählen, woran er gefallen hat. Und wenn er sagt, diese Sache stinkt mir, diese Sache ist mir ein Greuel, diese Sache kann ich nicht ausstehen, diese Sache hasse ich, dann sage ich, okay, ich werde sie auch hassen, hilf mir. Und dann können wir mit Gott gehen. Ich wollte zu Apostelgeschichte 15. Ein Volk für seinen Namen. Und hiermit, Vers 15, stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Wir haben gehört über die Wiederherstellung. Und hier ist ein wesentlicher Aspekt von Wiederherstellung. Die Gemeinde muss wiederhergestellt werden zu dem ursprünglichen Plan, zu dem, was schon einmal gewesen ist. Und hier wird die Hütte Davids, die verfallen ist, wieder hergestellt. Und dann in Vers 17 kommt die Erklärung. Wofür braucht Gott die Hütte Davids? Was ist die Aufgabe? Was ist das Ziel? Was soll passieren? Weswegen die Hütte Davids? Nur damit er wieder eine alte Hütte hat? Nein, er hat einen Plan, er hat eine Absicht. Vers 17. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Die Aufgabe oder die Absicht, die Gott hat mit der Hütte Davids, mit dem Haus des Gebetes für die Nationen, ist etwas zu tun, und durch dieses Etwas, was ich auch gleich noch wieder erklären möchte, durch dieses Etwas zu bewirken, dass die Nationen auf eine Idee kommen, auf die sie von alleine nicht kommen würden. Das Haus des Gebetes gebraucht Gott als ein Instrument, um etwas zu bewirken in Menschen, die weit weg sind von Gott. Wir haben die Macht, mit Gott zu kooperieren und sie freizusetzen, dass sie anfangen, auf gute Ideen zu kommen. Wer bin ich überhaupt? Wofür lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Gott oder ist das wirklich alles aus dem Urknall entstanden? Worum geht's überhaupt in diesem Leben? Ist da ein Sinn? Ist da ein Ziel? Ist da eine höhere Absicht? Oder bin ich nur Chemie und dann zerfalle ich in Atome und dann das nächste Mal aus meinen Atomen wird vielleicht ein Baum gebaut oder... Ja, wenn du dann neben deinem Grab dann wächst oder so, ja, dann aus denselben Atomen wird der Baum gebaut. Oder das grüne Gras oder der Regenwurm oder irgendwas. Ja. Ja, was ist das Ziel? Wofür bin ich überhaupt da? Und das ist doch eine der, die wichtigste Frage, die ein Mensch fragen muss. Und die Leute sind so beschäftigt mit allem, den neuesten Plasmabildschirm an Land zu ziehen. Und die sind ja heute riesig. Da brauchst du einen Kumpel und dann musst du mit einem Bollerwagen dann irgendwie da deine Heimleinwand da irgendwie nach Hause schleppen. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo man das unter den Arm klemmt. Das sind ja Riesengeschichten. Und die Leute sind beschäftigt und werden zugemüllt mit Dingen, die null Bedeutung haben, die nichts bedeuten. Was bedeutet der Plasmabildschirm in 10.000 Jahren? Hm? Atome. Es ist interessant, man kann so clever sein und man kann so gebildet sein und man kommt nicht auf die Dinge, die wirklich zählen. Ich werde das nie vergessen als Teenager. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Aber in jungen Jahren. Und ich fing an, mir Gedanken zu machen. Ja, was ist das Leben? Wofür lebe ich überhaupt? Und ich ging zu meinen Eltern und dachte, die sind ja erwachsen, die müssen es ja wissen, die haben ja schon Erfahrung mit dem Leben und die können mir sagen, worum es überhaupt geht. Was ist das, der Sinn meines Lebens? Warum bin ich da? Warum gibt's mich? Was soll ich machen? Und ich werde das nie vergessen, wie enttäuscht ich war von der Antwort meiner Eltern. Und sie haben gesagt, du Junge, leb erstmal, das klärt sich dann schon später von alleine. Ja, wann? Wenn ich Opa bin, am Ende meines Lebens, dann brauche ich nicht mehr eine Antwort. Ich brauche jetzt eine Antwort, bevor alles richtig losgeht. Und die Menschen kommen nicht auf diese Gedanken, viele, viele Menschen kommen nicht auf den Gedanken, zu fragen, worum geht es in diesem Leben überhaupt. Sondern sie leben. Schule, Abitur, Universität, heiraten, Karibik. Und das ist es. Und es hat einen Grund, warum sie nicht fragen. Es hat einen Grund, warum sie nicht Gott suchen. Es ist nicht, weil sie nicht intelligent genug sind. Sie werden daran gehindert, diese einfache und grundlegende Frage zu stellen. Die Bibel redet davon, dass da eine Decke über den Menschen ist. Eine Decke, wie eine Wolke, wie ein Nebel. Und sie stochern im Nebel rum und sie wissen überhaupt nicht, was hinten und vorne ist und worum es überhaupt geht. Das ist, was die Bibel sagt über den Menschen. Der Gott dieser Welt, Satan, hat den Sinn verblendet, hat etwas auf sie gelegt, dass sie alle wie ferngesteuert sind. Sind sehr beschäftigt, aber haben keinen Plan und merken nicht einmal, dass sie keinen Plan haben. Keinen Plan zu haben ist ja nicht schlimm. Aber keinen Plan zu haben und zu denken, man hat einen Plan, das ist schlimm. Das ist eine Macht der Finsternis und die Bibel sagt, die Menschen sind unter der Finsternis. Und sie werden beeinflusst, sie werden ferngesteuert, sie werden zugetextet, zugemüllt. Und abgehalten, beschäftigt gehalten, dass sie diese eine Frage nicht fragen können. Und sie sind hilflose Opfer und sie können nichts tun gegen diese Decke, weil diese Decke stärker ist. Aber Jesus hat am Kreuz die Macht der Finsternis besiegt, entmachtet, sie zur Schau gestellt, einen Triumph aus ihnen gemacht. Und dann hat er zu seinen Leuten gesagt, ich gebe euch Macht über alle Macht des Feindes. Wir haben Vollmacht im Namen Jesu, satanische Aktivitäten zu stoppen. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Wir haben Vollmacht im Namen Jesu, dem Feind zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist genug. Jetzt ist genug, genug ist genug. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke der Finsternis zu zerstören, nicht theologisch zu erklären. Ein nettes Deckchen darüber zu decken, sie zu zerstören. Unser Gott ist ein Zerstörer. Halleluja. In meiner Jugend gab es diesen Spruch, macht kaputt, was euch kaputt macht. Kann sich noch jemand erinnern? Ist hier auch jemand schon über 40? Jesus macht kaputt, was Menschen kaputt macht. Und das ist die Lüge und das ist die Decke, die sie abhält, nach ihm zu fragen, weil ihn zu suchen heißt, ihn zu finden. Und ihn zu finden heißt, das Leben zu finden, die Freiheit zu finden, eine Bedeutung zu finden im Leben, die bleibt. Die nicht zerbröselt, wenn auf einmal die Rente da ist und der Arbeitsstelle dann irgendwie nicht mehr der Halt und das Zentrum des Lebens ist. Eine Identität, die bleibt. Jesus ist gekommen, uns eine bleibende, für alle Ewigkeit haltbare Identität zu geben. Braut, Partner, Gemeinschaft, ihn zu kennen, sich an ihm zu freuen. Er sagt, Gott zu kennen, das ist das Leben. Das ist das wahre Leben. Gott zu kennen. Und es geht alles darum, dass Menschen, ob sie sich Christen nennen oder Nicht-Christen oder Atheisten oder was auch immer. Sie müssen Gott kennenlernen. Leben fängt an, wenn man Gott kennenlernt. Nichts ist wichtiger als die wirkliche Kenntnis Gottes. Und Kenntnis Gottes kriegt man nicht aus Büchern, sondern aus Begegnung. Ich kenne hier ein gutes Lokal um die Ecke. Ich kannte die Speisekarte vorlesen. Aber wie gut es da wirklich schmeckt, weißt du nicht, aber ich, weil ich da gegessen habe. So, Kenntnis kommt nicht aus theoretischer Aneignung von Inhalten. Kenntnis kommt aus Schmecken und Sehen und Erfahren und Genießen. Halleluja. Und Menschen müssen Gott kennenlernen. Und sie können nicht, weil eine Decke über ihnen ist. Der Gott dieser Welt, Satan, hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen können. Das ist, was Paulus sagt. Aber er sagt noch mehr. Er sagt nicht, tja, da ist die Decke, was will man machen? Sondern er sagt, ich habe Vollmacht. Der mich gesandt hat, hat mir Vollmacht gegeben. Und ich gehe hin und öffne den Blinden die Augen, damit sie sehen können. Und damit sie sich bekehren können. Halleluja. Paulus hat nicht kapituliert vor einem übermächtigen Teufel, sagt, der, der mich gesandt hat, ist größer. Der, der mit mir ist, hat mehr Macht und hat mir seine Macht gegeben, dass ich jetzt hingehen kann und die Werke des Finsternis, der Finsternis zerstören kann. Menschen freisetzen, dass sie anfangen, klar zu werden, dass sie anfangen, normal zu ticken, dass sie anfangen zu sagen, okay, hier bin ich. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Was ist das Leben? Gibt es einen Gott? Gibt es etwas, was ich wissen muss? Die Hütte Davids ist ein Lebensstil, den Gott gebraucht, um den Menschen, die Gott nicht kennen oder nur zum Teil kennen oder nur vom Hören sagen, ihnen zu helfen, die Decke wegzubekommen und Gott kennenzulernen. Das ist die Hütte Davids. Und das ist, was Gott tun möchte mit der Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde in diese Identität kommt, fängt sie an, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn eine Gemeinde nicht hineinkommt in das Haus des Gebetes für die Nationen, nicht hineinkommt in die Hütte Davids, dann vertut sie ihre Zeit, heizt die Hütte umsonst, verschlingt mächtig viel Geld, aber es kommt nichts dabei raus. Aber wenn eine Gemeinde versteht, wir sind Partner, wir agieren mit Gott zusammen, er gebraucht uns, wir sind wer, er hört uns, er ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Und wir kennen ihn, er ist so anders als die Systeme und die Dinge dieser Welt. Ein gewaltiger, mächtiger Gott, dem alles möglich ist. Er wählt schwache, harmlose, lächerliche Dinge, um einen bösartigen, gierigen Feind zum Schweigen zu bringen und zum Rennen zu bringen. So wie Mose einen Stock bekommt und sagt, jetzt geh los und bring Pharao auf die Knie. Ein Mann mit einem Stock gegen eine Weltmacht. David hat einen Stein für einen Goliath, gegen den eine ganze Armee nichts ausrichten kann. Mit einem Stock, mit einer Fahne, mit einem Lied, mit einem Wort. Gott wählt das Schwache, worüber die Welt sich kaputt lacht. Was wollt ihr die Welt verändern? Mit Fahnen? Fahnen schwingen? Liedchen singen? Wir singen nicht Liedchen, wir kooperieren mit Gott. Wir machen nur die Tür auf und dann kommt er mit Macht. Oh, mir kam vorhin noch Jesaja 30. Das ist so ermutigend, das sich einfach vor Augen zu. Ich weiß, dass ich euch heute nichts Neues erzähle. Aber erstens haben wir Gäste hier. Zweitens hören das Leute auf Internet oder auf CD später. Und für euch das nochmal zu hören. Aha, das ist, was wir tun. Okay, das macht Sinn. Ich lese es in meiner Bibel. Das macht mich stark. Das macht mich mutig. Paulus sagt, euch immer dasselbe zu schreiben, verdrießt mich überhaupt nicht. Und es macht euch umso fester. Halleluja. Und wir können noch fester werden, noch entschiedener, noch glaubensstärker, noch klarer. Und wir wissen, was wir tun. Wir wissen, warum wir es tun. Und wir wissen, was Gott gesagt hat, wie er unser kleines, harmloses Tun und Praktizieren benutzen wird. Jesaja Kapitel 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigen Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm. Seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis in den Hals reicht. Um die Nationen zu schwingen, mit einem Schwingsieb des Nichts und mit einem irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben, wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird. Jetzt hört ihr mal diese Sprache an. Da geht's um ein Fest, da geht's um Feiern, da geht's um Lieder, da geht's um Freude. Freude im Herzen, wie der unter Flötenspiel hinaufzieht. Also ganz kindlich, ganz harmlos. Einfach nur so ein bisschen fröhlich sein, gute Zeit haben. wie der unter Flötenspiel hinaufzieht, auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme und sehen lassen das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme verzehrenden Feuers unter Platzregen und Wolkenbruch und Hagelsteinen. Ja, von der Stimme des Herrn wird Assur, ein Feind Gottes, zerschlagen werden, wenn er mit dem Stock dreinschlägt. Und es wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tamburin und Zitterspiel. Die machen fröhliche Musik, die freuen sich, die Flöte flötet und sie haben eine schöne Zeit und Reigen und Fahnen und alles ist schön. Und Gott sagt auf der anderen Seite, wenn du hinter den Vorhang gucken würdest, ich benutze diese kleinen harmlosen Dinge, um eine Zuchtrute niederfahren zu lassen, um Gericht zu bringen auf meine Feinde, die dämonischen Mächte, den Teufel und die satanischen finsteren Mächte, die mit ihm zusammen sind. Jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tamburin und Zitterspiel. Gott erwählt das Schwache und schlägt damit seine Feinde. Gott erwählt das Harmlose und tut machtvolle Taten. Denn längst ist eine Feuerstätte hergerichtet, auch für den König ist sie bereitet. Tief und weit hat er sie gemacht. Ihr Scheiterhaufen ist wie das Feuer und hat Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Atem des Herrn ihn in Brand. Gott tut gewaltige Dinge, wenn wir ihn preisen. Und alles, was von uns verlangt ist, wir müssen glauben, wenn wir unseren Teil tun, tut er seinen Teil. Wir müssen glauben, dass wir hier nicht irgendwie Musik machen, um uns einen schönen Sonntagmorgen zu machen, ein bisschen gut draufzukommen. Die Woche war hart genug und jetzt müssen wir mal ein bisschen fröhlich sein oder so etwas. Nein, das ist Dienst. Wir tun es für ihn, wir tun es für die Menschen in der Dunkelheit, wir tun es für den Feind. Weil es ist Zeit, dass er gedemütigt wird. Es ist Zeit, dass er zum Schweigen gebracht wird. Gott sagt, in den Mund der Babys, der Säuglinge hat er eine Macht gelegt, um den Feind zum Schweigen zu bringen. Wir singen Lieder. Aber das ist eine erdrückende Macht auf den Feind und er muss endlich mal aufhören, seine Lügen ins Land zu spucken. Und besonders Sonntagmorgen werden Lügen ins Land gespuckt. Haufenweise. Menschen werden belogen und betrogen. Jeden Sonntag werden Massen von Menschen belogen. Und Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Und wenn die Wahrheit frei macht, dann ist es auch genauso wahr, dass die Lüge bindet. Die Lüge bindet. Ihr Lieben, Gedanken über Gott kommen immer mit Kraft, immer. Wahre Gedanken über Gott kommen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Lügengedanken über Gott verbinden sich mit dem religiösen Geist, der Menschen hindert, Gott zu sehen, Gott zu vertrauen und mit ihm zu gehen. Gedanken über Gott sind nie neutral. Und das ist, warum wir so gegen die Hütte sind, weil es voller Lügen ist über unseren wunderbaren Gott. Ich lasse jetzt eine Rezension von einem Theologen oder Mann Gottes oder was. Und er sagt, ja, in der Tat, also da sind einige Dinge in dem Roman, die stimmen nicht mit der Bibel überein. Aber es ist doch wertvoll, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht wertvoll, Lügen über Gott zu hören. Es ist nicht wertvoll, sondern es wird eine Wirkung auf uns haben. Und deswegen versuchen wir genau zu sein. Und wenn Leute denken, ja, an allem, was Schönes auf dem Markt kommt, an allem haben sie was auszusetzen. Nein. An allem, was Lüge ist, an allem, was nicht von Gott kommt, was nicht Gott verherrlicht, an dem haben wir etwas auszusetzen. Und wir werden nicht schweigen, wir werden reden. Halleluja. Nicht, weil wir Menschen den Spaß verderben wollen, sondern weil wir sie in die wirkliche Freude führen wollen. Und die kommt nur, wenn man Gott erkennt. Und wenn man Lügen über Gott glaubt, kann man ihn nicht erkennen. Weil Lügen über Gott sind eine Kraft, die dich vernebeln. Es gibt keine Gedanken über Gott ohne Kraft. Gedanken über Gott kommen immer mit Kraft. Entweder ist es die Kraft der Wahrheit, die frei macht und die heilt, oder es ist die Kraft der Lüge, die noch mehr bindet. Und darum singen wir Wahrheit, wir singen Wort Gottes, wir proklamieren, wir erklären, wir achten darauf in unserem Vokabular, dass wir nicht irgendwelche Müll erzählen, der mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, sondern wir reden die Wahrheit in Liebe. Weil wenn wir Lügen erzählen würden, würden wir auch unser eigenes Herz betrügen. Jakobus sagt, wer seine Zunge nicht zügelt, betrügt sein eigenes Herz. Und wie viele Menschen, die auch sich gläubig nennen, betrügen ihr eigenes Herz. Ach, ich weiß auch nicht, ich bin ganz verwirrt, ich weiß nicht, wo Gott ist und warum hat Gott mich verlassen, ich verstehe überhaupt nichts mehr, ich bin total verwirrt. Ich sage, ja, Schätzchen, red nur so weiter und deine Verwirrung wird dich noch potenzieren. Wir reden nicht unsere Gefühle, wir reden nicht unser wirres Zeug da aus dem Kopf, sondern wir reden Wahrheit. Und Gott ist so, wie er es in seinem Wort sagt. So ist er zu dir und zu mir. So ist er. Ja, aber wann werde ich das mal anfangen zu erleben? Wenn du aufhörst zu jammern. Halleluja. Jammern ist nicht die Sprache der Kinder Gottes. Wir singen keine Jammerlieder, wir singen Dankeslieder, wir singen Lobeslieder, wir ehren Gott, wir stimmen mit Gott überein. Jammern stimmt nicht mit Gott überein. Jammern sagt, Gott, du hast falsch gemacht, du hast schönes Buch geschrieben, aber du bist nicht so, wie es da steht. Wir wollen nicht Gott anklagen, wir wollen ihn nicht auf die Anklagebank setzen, sondern wir wollen ihn ehren und sagen, er ist wunderbar, er ist herrlich. Und wenn ich noch nicht in allen Bereichen ihn so erlebt habe, wie das Buch es sagt, dann werde ich umso mehr sagen, was das Buch sagt, um mein Herz zu bereiten, um noch tiefer mit Gott übereinzustimmen. Halleluja. Worte sind so wichtig. Worte sind so wichtig. Worte über dich, Worte über deine Gemeinde, Worte über das Land, Worte über die Pläne Gottes. Es ist so wichtig, was aus unserem Mund kommt. Lass uns unsere Worte bewahren. Das ist eine Macht, die uns gegeben ist. Und wir können unser Leben steuern und umlenken Richtung Segen, wenn wir unsere Worte disziplinieren. Und wir können unser Leben immer mehr ins Chaos und in das Durcheinander und in den Fluch hineinmanövrieren. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wofür möchtest du deine Zunge gebrauchen? Zum Leben? Dann sprich das Wort, sprich das Gute, sprich das Reine, sprich das Wahre, sprich das Echte. Und Lobpreis ist dann nicht irgendwie eine irgendwie eigentümliche, fremde Sache, die eigentlich ganz anders ist als dein Leben. Wir sprechen nicht 6 Tage die Jammersprache und dann kommen wir in die Gemeinde und da sollen wir ja loben. Da sollen wir ja fröhlich sein. Und dann reißen wir unsere Energien zusammen, kratzen die letzten Reserven da zusammen, um für eine Stunde fröhlich zu sein. Und sagen, oh boah, Mann, war das wieder anstrengend. Oh, jetzt sind wir geschafft. Aber gut, jetzt kommen wir wieder ins wahre Leben. Jetzt können wir wieder meckern über alles und uns beklagen und jammern. Wenn uns ein Ungläubiger sehen würde, würde sagen, hey, was bist du? Warst du das, als du gelobt hast? Dann wieso jetzt so? Oder bist du das, was da draußen geredet wird? Dann wieso Lobpreis? Bist du zwei? Bist du gespalten? Wir sind eine Person und wir haben ein Leben und wir haben einen Mund und aus der kommt nicht Fluch und Segen, sondern Segen. Und wir ehren Gott und wir sprechen die Wahrheit. Wir sprechen die Wahrheit über Gott, über uns selber, übereinander. Wir sprechen die Wahrheit über das Volk Gottes. Wir sprechen die Wahrheit über die Pläne Gottes. Gott wird mächtig kommen. Gott wird diese Decke zerstören. Diese Lügen wird er richten. Und er wird Freiraum schaffen, dass man ihn erkennen kann. Und wir haben die Macht, wenn wir unsere Worte zügeln in den Dingen, die scheinbar nicht geistlich sind. Über deinen Arbeitskollegen, über deinen Lehrer. Es ist lange her, dass ich in der Schule war oder auf der Uni war. Aber da war es ein Sport, über die Lehrer zu lästern. Ist das heute noch so? Ja? Oder heute, also ich rede jetzt nicht von euch, sondern ich meine, was ihr so seht auf der Schule. Ja? Ist es noch so? Lehrer lästern ist ein Sport, ja? Und man kann da sich hervortun und Bestleistungen erringen. Wir lästern nicht, sondern wir segnen. Wir sprechen gute Dinge. Ich hatte einen furchtbaren Dozenten, der war Alkoholiker und war sehr ein merkwürdiger Mensch. Und meine Kommilitonen haben sich geärgert, dass ich nicht lästere über ihn. Und dass ich versucht habe, noch etwas Gutes über ihn zu finden und etwas Gutes zu sagen. Es kostet dich etwas, nicht mit dem Strom zu gehen. Es kostet dich etwas, nicht angepasst zu sein. Aber es bringt dir sehr viel. Es bringt dir sehr viel. Und ich glaube, Derek Prinz hat es mal gesagt, die Waffen Gottes zur Zerstörung der Festungen kommen alle aus einer Waffe, aus unserem Mund. Das ist wie das Gewehrlauf. Die Kugel muss durch den Gewehrlauf. Und deswegen muss der Soldat den Lauf putzen. Der Lauf muss sauber sein, damit die Kugel gerade rauskommt. Stimmt das? Ich war beim Militär, ich weiß das. 3 Tage war ich da, ich kann es dir alles erzählen. Kenn mich aus. Hat noch jemand gedient? Wie der Soldat den Lauf sauber halten muss, halte deinen Mund sauber. Rede das Gute, rede das Wahre, rede das Wahrhaftige, rede das Reine, rede das, was aufbaut, was einen Ausweg zeigt. Und das tun wir 6 Tage die Woche und dann kommen wir zusammen, unser Lauf ist sauber und dann lassen wir die Kugeln fliegen. Der Teufel zittert schon und sagt, die ganze Woche habe ich es nicht zum Lästern und zum Jammern und zum Klagen gebracht. Oh weh, jetzt ist Sonntag. Ich weiß, was mir blüht. Die lassen wieder diese furchtbaren Granaten fliegen. Die schmeißen Bomben auf meine Bunker. Bunkerbrechende Bomben. Die bis in die tiefste Erde gehen und alles aufbrechen. Halleluja. Oh, wir müssen den Teufel zum Zittern bringen. Er muss sagen, oh weh, die ganze Woche konnte ich sie nicht auf meine Seite ziehen. Jetzt kommen sie zusammen und wollen schon wieder loben. Wollen wieder diese Namen erheben. Wollen wieder diese Hagelgewitterstürme fallen lassen. Und niemand ist da, der mir hilft. Halleluja. Eine Gemeinde, die an der Seite des Herrn ist, ist eine teufelterrorisierende Gemeinde. Mit Leichtigkeit, mit Fröhlichkeit, mit Fahnen, mit ein bisschen Ballett. Halleluja. Halleluja. Flötenspiel, Tambourin, wie niedlich. Die Zuchtrute saust herunter. Halleluja. Das ist unser Dienst, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Vorrecht. Das können nur Kinder Gottes, die an dieses Buch glauben. Die haben das Vorrecht, Gewalten zu binden mit eisernen Ketten und das schon aufgeschriebene Gericht zu vollziehen. Halleluja. Und das tun wir nicht, indem wir krampfhaft uns irgendwie auf den Feind einschießen und irgendwie völlig unentspannt dann nur noch durch die Gegend hechten und irgendwie versuchen, immer überall was zu binden. Nein, wir machen das wie David, wie die Hütte Davids. Sie preisen Gott, sie erheben Gott, sie rühmen seinen Namen. Und dann ganz kurz mal zur Seite, fallt vor ihm nieder, alle Götter. Halleluja, du bist so wunderbar und wir freuen uns an dir. Das ist entspanntes Kämpfen. Halleluja. So machen wir das. Wir sind nicht verkrampft und erschöpft, sondern er sagt, ich gebe Freude im Bethaus. Halleluja. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Bestimmung. Die Festungen niederzureißen, die Lügen, die Gedankengebäude, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Was kein Mensch da draußen verstehen kann, können wir glauben. Man kann Gedanken gefangen nehmen, wie ein Verbrecher in Handschellen abführen. Es ist möglich zu herrschen. Es ist möglich, Lüge zu richten. Es ist möglich, Festungen des Feindes zu schleifen, Höhen niederzubringen, damit man endlich einmal die Herrlichkeit, die Schönheit, die Größe, die Güte Gottes sehen kann. Und wenn Menschen anfangen, Gott zu sehen, fangen sie an, ihm zu vertrauen. Und wenn sie ihm vertrauen, machen sie die Tür auf und der Segen Gottes kommt. Jeder Segen Gottes kommt durch Glauben. Glaube ist der Schlüssel, wie der Segen Gottes kommt. Und man kann nur glauben, jemandem, den man als vertrauenswürdig erkannt hat. Glaube kann man nicht erzwingen, kann man nicht befehlen, kann man nicht kommandieren. Aber wenn wir ihn sehen, wie er ist, vertrauen wir. Auf dich vertrauen, die deinen heiligen Namen kennen. Wir sehen ihn. Sein Name ist Vater. Sein Name ist Bräutigam. Sein Name ist feste Burg, Ratgeber, Schutz, Tröster. Oh, was hat er für wunderbare Namen. Und wir ehren diesen Namen. Und je mehr wir diesen Namen ehren, umso mehr werden wir davon erleben. Das ist der Plan Gottes. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Privileg. Wir sind bevorzugt. Wir dürfen etwas tun, was niemand sonst tun kann. Wir können mit Gott zusammenarbeiten und wir dienen Menschen. Wir öffnen Menschen die Augen, dass wenn sie dann das Evangelium hören, sehen oder Menschen in ihrer Umgebung haben, die gläubig sind oder kriegen ein Buch geschenkt, kriegen ein Video geschenkt, gehen mit ihrer Fernbedienung gelangweilt durch die Kanäle und auf einmal ist Joyce Meyer und sagt, wo der Hammer hängt. Und auf einmal hören sie, früher haben sie gesagt, was will denn die olle Schachtel? Und auf einmal hören sie einen Satz und der geht rein. Gott kann viele Kanäle benutzen, viele Kanäle. Wir haben eine Weile Fernsehsendung gemacht und ein Ehepaar kam in die Gemeinde und sie haben gesagt, sie hatten mit Christian nichts zu tun, sie lebten einen vollkommen anderen Lebensstil. Und sie zappten durch die Kanäle und auf einmal waren sie in unserer Sendung, wollten schon wieder rausspringen und etwas sagt, hey, lass uns noch einen Moment hören. Und die Kraft Gottes aus dem Fernseher hat sie getroffen auf dem Wohnzimmer. Und auf einmal war es wie, das Licht geht an. Und sie haben gesehen, sie brauchen Gott, sie sind ganz arm dran. Und da gingen sie auf die Knie von ihrem Sofa runter und haben Gott eingeladen in ihr Leben. Und kamen schon bekehrt in die Gemeinde. Halleluja. 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 Wenn wir beten, reißt die Wolkendecke auf, der Schleier verschwindet, die Decke wird weggezogen und auf einmal können Menschen sehen, was sie nie gesehen haben. Gott ist da, Gott ist gut, Gott hat ein wunderbares Leben für dich. So lasst uns glauben an das, was wir tun, lasst uns niemals zulassen, dass wir aus Routine preisen. Ich weiß, dass ihr das nicht tut, aber ich rede von der Zukunft. Lasst es niemals zu, dass ihr eine Routine macht. Lasst es niemals zu, ja, jetzt ist wieder Lobpreis dran. Okay, gut, hoffentlich nicht so lange heute. Nein, wir genießen es. Und wir genießen es am einfachsten, indem wir immer wieder glauben an das, was wir tun. Wir machen uns klar, jetzt kommt das Tambourin oder das Keyboard oder die Gitarre. Aber hinter der Bühne saust die Zuchtrute. Wir schwingen das Fähnchen, aber Gott lässt einen Hurrikan kommen gegen die Bollwerke des Feindes. Wir glauben an das, was wir tun. Wir glauben an das Wort. Wir glauben, der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt, der das Schwache erwählt hat, um sich als mächtig zu erweisen. Halleluja. So seid ermutigt, geht weiter, rammt die Bollwerke nieder. Stampft ein, schmeißt bunkerbrechende Bomben, terrorisiert die Dämonen, werdet gefürchtet in der Hölle und bejubelt im Himmel. Und Gott ist mit euch. Und ihr werdet gewaltige Dinge sehen, gewaltige Dinge. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir diese Partnerschaft haben, dass wir dieses Vorrecht haben, dass wir dein Wort haben, dass wir glauben können, was andere Menschen überhaupt nicht begreifen können. Aber wir können es glauben, weil du Glauben in unser Herz legst, weil wir uns gedemütigt haben und wir sagen, sei du Gott. Nicht meine Gedanken, nicht meine Ideen, nicht woran ich gefallen habe, sondern was du willst. Wir sind da für dich. Und du hast versprochen, wenn wir da sind für dich, es wird uns so gut gehen wie nie zuvor. Und wir haben schon Vorgeschmack davon erlebt. Und wir werden mehr erleben. Und wir danken dir für das Vorrecht, dass du uns gerufen hast, deinen herrlichen Namen zu lieben und groß zu machen. Und das Haus des Gebetes für die Nationen zu sein. Und die Hütte dafür zu sein, die wieder aufgerichtet wird. Damit die Menschen den Herrn suchen und anfangen zu fragen nach dir. Und du dich ihnen zeigen kannst. So danken wir dir dafür. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder ermutigst und immer wieder Kraft gibst und immer wieder frisch machst, dass wir weitergehen können und nicht müde werden. Alle Zeit beten und nicht müde werden, weil du unser Gott bist und weil wir tun, was du uns geboten hast und du hast versprochen, du wirst mit uns sein. So segne du uns, segne die Gemeinde, segne die, die dein Wort hören. Halleluja, wir danken dir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Seid gesegnet. Halleluja.